Diese Sendung spielen wir euch direkt vom Archiv.
Hallo.
Hallo.
Was darf ich dir bringen?
Für mich gerne einen Macchiato.
To go?
Nein, to listen.
Ja dann, Radio Macchiata jeden Montag von 7 bis 10 auf Radio Lora 97,5 MHz.
Liebe Zuhörerinnen, guten Morgen und willkommen zu Radio Macchiata. Heute, wie immer, trinken wir zusammen ein feministisches Kaffee und reden wir über feministische Perspektiven, Themen, Erfahrungen und Gedanken. In Emanzeton, die feministische Podcast von Tag de Femme, redet Nadia mit Michelle Meyer über Frau sein und krank sein. Wie es ist, als Frau krank zu sein und wie sich Vorurteile lösen lassen. In anderen Interview, das im Rahmen der zweiten feministischen Streik am 14. Juni aufgenommen wurde, reden junge Feministinnen über wie es ist, in solche Tage, solche Aktionen teilzunehmen oder besser gesagt, wie schwierig es ist, in diese Formate teilzunehmen.
Feministisch.
Bevor wir weitergehen, bringe euch vorwort einen Text von Barbara Ehrenreich und Reide Englisch, das in ihrem Buch schon in den 70er Jahren geschrieben haben, Hexen, Hebammen und Pflegerinnen. Das ist die Geschichte von Frauen, das in die Gesundheitswesen, die Gesundheit waren, sind und die Entwicklung zu heute für dieses Gesundheitssystem und die Entwicklung, das nicht natürlich ist, in ihren Worten, zu der aktuellen Gesundheitssystem. System. Viel Spaß.
Radio.
Ich soll auch mal meine Stimme schon. Keiner nimmt mir mein Mikrofon.
Unsere gegenwärtige Position im Gesundheitssystem ist unnatürlich und erklärungsbedürftig. In dieser Broschüre fragen wir uns, wie wir von der Situation der Überlegenheit in der Vergangenheit zur Situation der Abhängigkeit in der Gegenwart gekommen sind. Unsere Forschung hat uns gezeigt, dass der Ausschluss weiblicher Gesundheitskräfte und das Überwiegen männlicher Fachkräfte kein natürlicher Prozess war. Es war keine automatische Folge von Veränderungen in der medizinischen Wissenschaft oder der Unmöglichkeit, Frauen zu heilen, sondern eine praktische Übernahme durch männliche Fachleute. Und die Menschen drängten sich der Wissenschaft nicht auf. Die entscheidenden Schlachten dieser Entwicklung fanden lange von der Entwicklung der modernen wissenschaftlichen Technologie statt. In diesem Kampf stand viel auf dem Spiel. Das politische und wirtschaftliche Monopol der Medizin gab die Kontrolle über die Organisationen der medizinischen Institutionen, über Theorie und Praxis, über Profite und Prestige. Heute steht viel mehr auf dem Spiel. Denn die vollständige Kontrolle über die Medizin gibt ihnen die Macht, über viele Dinge zu entscheiden. Wer lebt und wer stirbt. Wer fruchtbar und wer unfruchtbar ist. Wer verrückt ist oder wer nicht.
As we go marching in the beauty of the day. A million darkened kitchens. A thousand mill lofts gray are charged with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses.
Im Emanzenton, der feministische Podcast von der Defam Schweiz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Emanzenton. Ich freue mich sehr, dass heute meine Gästin Michelle Meyer ist.
Ja, guten Tag miteinander. Ich freue mich sehr. Ich heiße Michelle Meyer. Wie Nadja schon gesagt hat, ich bin 54, Aktivistin, Langzeitüberlebende, Clown und Mutter. Und
ich habe dir ja vorhin gerade mein Herz ausgeschüttet und eben erzählt, dass ich mich von einer Eileiterentzündung erhole und dass ich gemerkt habe, dass ich es so streng finde, wie man selbst damit umgeht, wenn ich jetzt als Frau eine, wenn auch nur kurzzeitige Krankheit habe, die mit in irgendeiner Art mit meiner Sexualität assoziiert wird, dann merke ich, dass bei mir viele ungute Gefühle zusammenkommen, also irgendwie so Schuld, Scham, Falschheitsgefühle und so, die ich nicht haben möchte, aber ich merke, dass ich sie habe. Denkst du, es gibt irgendwelche vorgefertigten Bilder von Frau sein und Krankheit, die zusammenhängen?
Also ich denke, vor allem gibt es vorgefertigtes Bild auf Frauengesundheit. Es gibt der eindeutige Bikini-Blick, also der Blick auf Brust und Gebärmutter. Da wird hingeguckt, ist da alles in Ordnung, funktioniert es. Solange es funktioniert, wunderbar. Wenn es nicht funktioniert, dann hast du was falsch gemacht. Das sehe ich schon auch so und das wird auch so gehandelt. Eigentlich, jetzt gerade ich als langzeitüberlebte HIV-positive Frau, erlebe halt auch das sofort, Schuld und Scham ist da ganz fest gekoppelt oder an meine Gesundheit. Also ich bin nicht mehr gesund, weil ich zu viel Sex hatte. Denken alle, ob ich das tatsächlich hatte oder nicht. Das behalte ich für mich, weil ich finde das immer spannend, wie viele Fantasien da losgetreten werden. Handkehrum, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann hat das überhaupt nichts mit Schuld und Scham zu tun oder ganz, ganz selten, was es dann vom falschen Mann wäre oder zum falschen Zeitpunkt.
Krank ist ja auch immer noch so ein Versuch, Frauen irgendwie die Glaubwürdigkeit abzusprechen oder so. Also du bist halt krank oder dich nehmen, können wir jetzt deswegen nicht für voll nehmen.
Hysterisch, oder?
Genau.
Das klassische Bild, die hysterische Frau, die Gebärmutterwahnsinnige.
Du hast jetzt schon gesagt, du bist seit Jahren eine AIDS-Aktivistin und Langzeitüberlebende. Findest du, wir wollen als Gesellschaft noch immer kranke und krankgewesene Menschen gar nicht wieder einschließen? Also beherrscht dieses Bild der Angst vor der Entängstigung noch immer unseren Umgang mit HIV und AIDS?
Das denke ich tatsächlich und ich denke, das hat damit zu tun, dass wenn ich mich der Angst oder der Entängstigung auch stelle, dann stelle ich mich der eigenen Sterblichkeit, ich stelle mich der eigenen Sexualität und ich stelle mich der eigenen Endlichkeit und Möglichkeit, krank zu werden. Und da kann ich das nicht mehr abgeben, ich kann das nicht mehr delegieren an diese schuldigen, schmutzigen da. Und die mir da Angst machen, denen ich besser nicht so nahe komme, sondern muss ich mich mit meiner eigenen Sexualität, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Ängsten und mit meiner Endlichkeit auseinandersetzen. Und das ist nicht immer lustig.
Wie würde jetzt für dich ein Umgang mit HIV und AIDS in unserer Gesellschaft aussehen, den du befürworten würdest?
Das ist eine so schwierige Frage, weil wir sind immer noch in einer Zwischenzeit. Eigentlich sind wir in einer Zeit, wo das Sich-Outen langsam wieder möglich wird. Es ist nicht mehr gegeben, weil wir daran elendiglich verrecken und es sichtbar ist sofort. Und wir müssen auch nicht mehr hier in dieser Welt, in dieser reichen Welt, müssen wir auch nicht mehr kämpfen wie die Wilden, wie die Löwen, um zu Medikamenten zu kommen. Also das heißt, wir können privatisieren, wir können uns zurückziehen und wir leben in einer Zeit, wo eigentlich, weißt du, das, entweder bin ich heroisch und ich sage, ich lebe offen mit HIV und ich oute mich, oder ich verstecke mich oder privatisiere und behalte es für mich. Aber es ist nicht einfach gar keine Frage mehr. Also es ist immer noch diese zwei Möglichkeiten und ich sehe natürlich auch, dass je mehr Leute offen damit leben würden, desto einfacher wäre es, damit zu leben, im Sinne von desto weniger Diskriminierung gäbe es, desto weniger Angst gäbe es, weil dann jeder und jede, je Mensch würde jemanden kennen, der die HIV-positiv ist und gleichzeitig eben, solange wir uns heroisch outen müssen, solange sind wir überhaupt nicht da, wo ich hin möchte, weil ich denke, niemand, der, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, niemand, der Bluthochdruck hat, outet sich. Also es steht niemand auf der Straße und schreit, ich habe Bluthochdruck, weil das einfach etwas ganz Normales ist, dass es geben kann.
Ist denn die Krankheit an sich auch in Vergessenheit geraten? Ich habe jetzt vor kurzem eine Serie geschaut, die heißt Tales of the City. Vielleicht kennst du sie. Es geht um verschiedene Geschichten von queeren Menschen in San Francisco. Das ist eine relativ neue Serie. Und dort gibt es die Geschichte eines schwulen Paars. Die hat mir recht gut gefallen. Der Ältere, der hat HIV und AIDS ganz anders mitbekommen in seinem Leben wie sein junger Partner, der teilweise Aussagen macht, die den Älteren verletzen, weil er findet, sie sprechen oder zeugen irgendwie von einer Vergessenheit. Ebenso, er könne sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Und also ich fand das eine sehr eindrücklich gezeigte Beziehung und habe mir dann eben auch überlegt, so die Bilder, die ich kenne, das sind halt so eben Künstlerinnen wie Nan Goldin, die sich damit auseinandersetzen, dass die Krankheit ihren Freundinnenkreis auf die größtmögliche Art und Weise verändert. Aber eben das sind irgendwie Geschichten, wenn, dann kennt man sie so und irgendwie anders gar nicht.
Ich würde sagen, nein, sie ist nicht in Vergessenheit geraten, aber wir haben wirklich ein Problem der Generationenverständigung. Das ist vielleicht auch sehr, ich glaube, ich gehöre wie zu einer Generation Kriegsüberlebender. Mhm. Und wenn ich immer wieder erzähle, wie es früher war, dann langweile ich gerne auch mal Menschen, die sich zum Beispiel heute oder vor kurzem angesteckt haben mit HIV, weil sie finden, das hat mit meinem Leben so gar nichts zu tun. Und ich finde, doch hat es sehr wohl, weil die alten Bilder von AIDS, die prägen noch heute das Stigma und die Angst vor Menschen mit HIV. Und von daher haben wir etwas miteinander zu tun und es ist wichtig zu wissen, woher das die Angst und das Stigma kommt. Und gleichzeitig ist es aber auch wunderbar und muss noch viel mehr erzählt werden, dass wir eben einen ganz weiten Weg gegangen sind und dass es eine medizinische Erfolgsgeschichte ist, die sich so, ich weiß nicht, ob sie sich so schon mal ereignet hat. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, sie ist einzigartig, wie schnell, dass wir diese Krankheit zumindest einigermaßen in den Griff bekommen haben. Und wenn ich denke, ja, vor 20 Jahren war für mich nicht klar, wie lange dass ich noch lebe. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem HIV, wenn es gut behandelt ist, nicht mehr übertragbar ist und Mensch eine normale Lebenserwartung haben kann, wenn Mensch gleich von Beginn an behandelt wird. Das ist, da liegen riesige Welten dazwischen und ganz viele Beerdigungen natürlich auch. Gleichzeitig finde ich, es ist wichtig, dass wir sie kennen, weil wir stehen ja auch auf den Schultern von Menschen, die gestorben sind, die für uns gekämpft haben, auch ich. Und wir stehen auch, wenn wir international oder global hingucken, stehen wir hier in diesem Land, leben wir, weil andernorts Menschen gestorben sind, die in irgendwelchen Studien waren. Mhm. Also ich habe zwei gesunde Kinder, weil Frauen in Afrika und Asien in Studien waren und da wurde erforscht, wie das die Mutter-zu-Kind-Übertragung von sich geht, beziehungsweise eben nicht von sich geht. Und das wurde in Studien erprobt, in denen die Mütter nur 3 Monate Medikamente bekommen haben. Das heißt, die meisten Mütter gibt es nicht mehr und die Kinder sind AIDS-Waisen. Mhm. Und das ist eine, für mich ist es auch eine Verpflichtung. Oder eine Verantwortung, die Geschichte weiterzutragen. Und dann langweile ich halt manchmal die Jungen.
Das denkst wahrscheinlich nur du, dass du sie langweilst.
Oder ärgere sie, indem ich immer wieder halt auch von dem Tod spreche oder von den Ungerechtigkeiten, die da sind.
Es ist ja schon auch auffällig, dass eben jetzt HIV und AIDS oder HIV oder AIDS so an einzelnen Typen von Menschen eben verhandelt wurden und ebenso der Standard ist der homosexuelle Mann. Die Frau ist beinahe unsichtbar, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und du hast selbst gesagt, dass du beinahe eben in jedem Interview vorwurfsvoll gefragt wurdest, weshalb du als HIV-positive Frau Kinder auf die Welt gebracht hättest. Als wäre das eine Unverschämtheit. Was macht das mit uns, dass eben zum Beispiel Gruppen von Menschen einfach unsichtbar sind, die genau gleich von der Krankheit betroffen sind?
Das verstärkt natürlich die Vorurteile, die vorhanden sind. Also es verstärkt das Vorurteil, das sind nur promiske Schwule und arme Schwarze oder People of Color. Oder dann sind es noch Huren und Flittchen vielleicht oder Ex oder immer noch Junkies. Also dieses Bild wird natürlich verstärkt. Ich habe das umgedreht für mich. Ich habe für mich gemerkt, ich kann wahnsinnig toll an diesen Vorurteilen rütteln, indem ich mit dem Schild ich bin HIV-positiv rumlaufe, weil Leute denken, was, du, wie kann das sein? Also ich meine, heutzutage natürlich nicht mehr, aber 1994 war ich fast überall die erste Frau und im 2000 war ich zum Beispiel in Südafrika die erste weiße Frau im Fernsehen, die da offen darüber gesprochen hat, dass sie HIV-positiv ist. Im Rahmen der Welt-AIDS-Konferenz wurde ich da abgegrast auf der Demonstration Access to Treatment vom Fernsehen, weil in Südafrika war einfach die schwarze, tumbe Frau, also ich sage das ganz extra so, die ist HIV-positiv und der weiße, schwule Mann. Aber schwarze Männer sind nicht HIV-positiv und weiße Frauen auch nicht. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, auch da ein Zeichen zu setzen, überall und immer wieder da zu rütteln, zu sagen, hallo, es geht uns alle an.
Also jetzt ist es doch so, dass eben in der Prävention dieses 90-90-90-0-Prinzip angestrebt wird. Das heißt eben, 90% der Menschen sind getestet, 90% der Getesteten in Therapie und 90% der Therapierten sind nicht mehr infektiös und das Null bedeutet Null Diskriminierung. Und du sagst jetzt, man muss es genau andersherum sehen und das umdrehen und eben die Null Diskriminierung an vorderste Stelle stellen. Weshalb?
Nun, das ist natürlich eine Erkenntnis, die ist nicht einfach auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist in der Prävention ist das schon seit ewig und drei Tagen bekannt und spätestens seit den Denver-Prinzipien 1983 sogar war das ganz klar, don't scapegoat, don't generalize and don't blame. Also verurteile nicht, generalisiere nicht und stelle mich nicht als Sündenbock hin. Und das ist der Motor der Verbreitung von HIV und AIDS. Wer möchte denn gerne als Sündenbock dastehen? Wer möchte denn gerne verurteilt werden? Wer möchte denn gerne ausgestoßen werden aus der Gesellschaft, aus den Familien, aus den Beziehungen? Also sprich, wer möchte denn offen zugeben, dass er oder sie oder Mensch HIV-positiv ist? Und solange das so ist, solange Infektionen verheimlicht werden oder Menschen sich gar nicht testen lassen möchte, weil eben die Angst besteht, ich könnte infiziert sein, solange wird der Motor laufen und solange wird die Infektion weitergetragen. Und das ist schon so lange bekannt und es gibt 100.000 verschiedene Artikel und Vereinbarungen, die getroffen wurden, unter anderem zum Beispiel das Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS, also die größere Einbezug von Menschen mit HIV und AIDS auf allen Ebenen in der HIV-Politik und im alltäglichen Leben bis hin zur Umsetzung von den Verordnungen und so. Da ist das überall drin. Also nichts ohne uns. Nichts über uns, ohne uns und wir machen überall mit und es ist ganz wichtig, kein Stigma, keine Diskriminierung, bla bla bla, weil das fördert die Epidemie. Und dann wird aber trotzdem seit Jahr und Tag immer und immer wieder wird der Diskriminierung kein Wert beigemessen, beziehungsweise der Antidiskriminierungsarbeit. Und dann kommt WHO und sagt 1990, 0. Nein, zuerst muss das Stigma und die Diskriminierung aufhören oder zumindest so weit gedämmt sein, dass wir uns getrauen, uns zu testen, dass wir getrauen hinzugucken, dass wir getrauen miteinander zu sprechen und die Risiken gemeinsam auszuhandeln und einzugehen, das, was wir wollen und nicht, wie es gerade geschieht. Und dann wird es viel einfacher sein, zu diesem 90-90-90 zu kommen.
Du hast es vorhin schon angesprochen, eben auch mit dem stetigen Verweis auf den Tod. Und das hat mich jetzt gerade darauf gebracht, dass ich denke, dass es so stark auch darum geht, wie wir Verletzlichkeit als Gesellschaft denken und was wir für einen Umgang mit Verletzlichkeit pflegen wollen. Das eben auch auffällt im Umgang mit HIV und AIDS, dass unsere Gesellschaft durch einen HIV-negativen Blick bestimmt wird. Das heißt, es geht dann einfach darum, das Glück zu haben, also Glück hat, wer halt eben HIV-negativ ist. Diese Personen können sich dann auch über Personen stellen, die HIV-positiv sind. Das verunmöglicht einen gleichberechtigten Dialog auf Augenhöhe, einen Umgang auf Augenhöhe. Wie siehst du das?
Ja, ich würde das eigentlich so bestätigen und vielleicht gleich anfügen, dass mich das immer wieder auch sehr sprachlos oder traurig, wütend, verletzt machte in all den Jahren meines Aktivismus, weil es halt dieses Zero-Sorting auch in der Community immer wieder gab und auch in dem ganzen Bereich rund um HIV und AIDS gab es für mich immer wieder die vor allem von HIV leben und ganz selten mit und dann die mit HIV leben. Und dieses Gegeneinander beziehungsweise dieses wir wissen, was für euch gut ist und wir wissen, wie ihr euch zu verhalten habt und wenn ihr Geld wollt, dann um irgendeine Patientenorganisation zu machen oder wenn ihr Gleichberechtigung haben wollt, dann müsst ihr öffentlich euch dazu bekennen, dass ihr uns vom HIV schützt zum Beispiel. Das hat mich immer wieder sehr getroffen. Also gerade aus einer Generation kommend, bei der diejenigen, die nicht HIV-positiv sind, schlicht und einfach nur Schwein hatten und nicht sich irgendwie anders verhalten hätten oder hätten sich verhalten müssen als andere, die halt kein Schwein hatten. Mhm. Und auch aus einer Generation kommend oder mit meinem Blick darauf, dass viele von uns waren und sind die Speerspitze der sexuellen Emanzipation immer noch und waren es auch. Wir haben von der Schwulenbewegung enorm profitiert, auch von überhaupt von LGBTIAQ-Bewegung. Und für mich ist es doch erschreckend, wie plötzlich Rechenschaft über Leidenschaft abgegeben werden muss, wenn Mensch HIV positiv ist. Also das sehe ich nicht ein, sehe ich bis heute nicht ein. Ich habe einmal in einem Workshop oder auf einem Podium ging es darum, uns vorzustellen, wenn wir jetzt geheilt würden, was dann wäre. Und ganz viele haben gesagt, nein, ich möchte das nicht, weil es ist mir lieber, wenn ich die Nicht-Infektiosität habe, dann kann ich so Sexualität leben, wie ich das möchte. Und ich habe gesagt, doch, ich möchte gern geheilt werden. Ja, aber dann hast du das Risiko, ja wieder dich anzustecken. Ich habe gesagt, ja und, wenn ich es eingehe, dann gehe ich es halt wieder ein. Also, weil, nein, also ich würde auch dann keine Rechenschaft abgeben für meine Leidenschaft. Und ich habe das auch so gehalten in all den Jahren. Ich habe mich nie hingestellt und öffentlich gesagt, und ich schütze euch jetzt alle vor mir. Also, weil darum geht es nicht. Es geht auch, für mich war immer klar, in meinem privaten Umfeld lebe ich das, was ich lebe, und das geht mich und meine PartnerInnen etwas an. Und ich habe immer dafür plädiert, dass wir miteinander sprechen. Und das ist so etwas, wo ich denke, ja, wenn, wenn ich die heutige, wenn ich die Kampagnen angucke, dann sind sie immer noch konzentriert auf HIV und STIs und natürlich darauf, dass man bloß keinen Sex ohne Kondom haben soll und vor allem nicht mit HIV-Positiven. Und ich fände es so schön, wenn wir endlich mal die Kommunikation ins Zentrum stellen würden. Und für mich gäbe es immer noch, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, die Möglichkeit zu sagen, wir machen eine Kampagne. Ich bin HIV-positiv, ich schütze dich und du schützt mich vor deinen STIs, weil deine STIs sind für mich als Positive viel gefährlicher als für dich. Mhm. Und dann wäre das mal vielleicht auf Augenhöhe.
Und eben auch ein Austausch, wirklich.
Ja, dann wäre es ein Austausch. Und ich, das ist etwas, was ich schwierig finde in der ganzen Geschichte. Also es gibt so einen Teil von mir, das versteht, und der andere Teil versteht es wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben uns in der Prävention auch gängeln lassen von diesem schwulen Klischee von schnellem, anonymen Sex. Wir sprechen nicht darüber und darum benutzen wir Kondome. Hallo? Also ich glaube, wir sollten auf Kommunikation mal endlich setzen, insbesondere in Zeiten, in denen uns endlich in den Sinn kommt, dass ja vielleicht Nein, Nein heißt und Ja, Ja, und dass wir überhaupt miteinander aushandeln wollen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Da wäre ja HIV oder STIs noch eine Randbemerkung wert.
Du bist ja auch Künstlerin und hast in einer großartigen Aktion hast du ein Hungertuch genäht, und zwar um auf die Kürzung des Grundbedarfs der Sozialhilfe hinzuweisen. Du hast aber auch gesagt, allgemein auch, um auf das gesellschaftliche und soziale Frieren hinzuweisen. Und eben, es ist ja einfach noch immer so, dass kranke und arme Menschen werden von Gesunden und Reichen nicht nur regelmäßig eben beurteilt und bewertet, sondern auch reguliert. Also die machen dann ja wirklich auch die Gesetze, die dann greifen für kranke und arme Menschen. Wie kommen wir hin, vielleicht jetzt so als Schlussfrage, wie kommen wir hin zu einer Gesellschaft und was ist vielleicht für dich auch der Stellenwert der Kunst dort drin? Also wie kommen wir hin zu einer Gesellschaft, die den Schutz von schwachen und marginalisierten Menschen eben wirklich auch zu ihrer Priorität macht und aufhört, sie zu beurteilen, bewerten, sich von ihnen abzugrenzen, sich über sie drüber zu stellen?
Ich glaube, da kommen wir nur hin, wenn endlich einmal geklärt wird, dass Schwäche und Stärke gleichzeitig in uns vorhanden ist, und zwar für je Mensch. Also ich meine, ich bin so schwach und so stark gleichzeitig, und dass das auch sein darf. Also ich kann krank und gesund gleichzeitig sein und ich kann arm und reich gleichzeitig sein. Vielleicht nicht reich im Sinne eines voll prall gefüllten Portemonnaies, aber reich im Sinne von das, was ich leben kann. Also ich kann, dass ich glücklich sein kann, dass ich nicht bereuen muss, dass ich krank bin. Also ich glaube, wenn nicht mehr gespalten wird in gut und böse und krank und gesund und arm und reich, sondern wenn die Gleichzeitigkeit des Erlebens zugelassen wird, wenn wir zulassen können, dass wir unheimlich schwach sind und verletzlich und sterblich und eitel und fröhlich und lebenslustig gleichzeitig, dann kommen wir doch einen Schritt weiter und dem näher, was vielleicht nicht mehr dieses Ich muss mich unbedingt abgrenzen vor dem Schwachen, Bösen oder was auch immer, Armen, weil dann bin ich es nicht, dann geht es mir gut, dann bin ich besser dran und dann werde ich nie sterben, weil wir sterben alle.
Das nehmen wir als Schlusswort, wenn das für dich auch gut ist. Vielen Dank fürs Gespräch, Michelle. Das war bereits wieder eine Folge im Manzenton. Michelle hat es ja so schön zum Schluss gesagt, sterben werden wir eh alle, deshalb könnten wir auf dem Weg wirklich noch lernen, Frauen und ihre Körper und ihre Sexualität endlich nicht mehr zu regulieren und die ganze Zeit zu kontrollieren. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Habt's gut. Tschüss. We'll be right back.
ihr's gemerkt, die Welt besteht zurzeit aus männlichen Experten. Denn mit der Krise kommt die Sehnsucht nach altväterlichen Werten. Und Frauen halten ein.